So, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier in dem schönen Bergen sein kann dieses Wochenende. Das ist der Vorteil, wenn man eingeladen wird, irgendwohin zu reisen, dass man an schöne Plätze kommt. Vor 14 Tagen war ich in den Bergen in Österreich. War auch sehr schön in Kärnten. Und es war auch dort schon sehr schön warm. Und wir freuen uns, wenn es warm ist und sonnig. Ich bin ein bisschen etwas über mich, für die, die mich nicht kennen. Ich komme ursprünglich von Siebenbürgen. Komme von Rumänien, also ein Volksdeutscher aus Rumänien. Und spreche natürlich dadurch auch Rumänisch. Bin mit 19 Jahren nach Deutschland übergesiedelt. Habe in Freiburg dann 15 Jahre gelebt. Dort habe ich auch Medizin studiert. Und dann hat es mich nach dem Medizinstudium zur Facharztausbildung nach Deutschland, nach Ludwigshafen am Rhein gebracht. Das ist neben Mannheim, ist ein bisschen mehr nördlich von Freiburg. Und seit 10 Jahren genau, seit 1. April 2004, arbeite ich in einer eigenen Praxis als Hals-Nasen-Ohrenarzt in Weinheim. Weinheim ist an der Bergstraße, das ist so ein bisschen nördlich von Heidelberg. Und alles, was ich Ihnen so heute Abend erzähle und auch in diesen Tagen, ist an sich nicht, was ich wirklich an der Uni gelernt habe. Ich muss sagen, ich habe mein normales Studium gemacht, habe dann die Facharztausbildung und man geht ja so durch die Zeit und macht das, was so vorgeschrieben ist. Und dann findet man sich eines Tages, wie ich vor 10 Jahren in der Praxis, und man hat einen Patienten vor sich, man ist ganz allein auf sich gestellt. Wisst ihr, in der Klinik hat man immer noch einen Kollegen, einen Chef, einen Oberarzt. Man kann jemanden nachfragen. Aber jetzt steht man völlig ganz alleine da und muss sich mit dem Patienten beschäftigen und muss wissen, was man tut. Natürlich durch das Training von mehr wie 5 Jahren des Facharztes, der Ausübung dieses Berufs in der Klinik, hat man ja eine Routine, man hat man weiß, was man ungefähr sagt dem Patienten. Aber irgendwann mal musste ich feststellen, dass mein Wissen gegenüber dem, was der Patient von mir erwartete und auch was ich an mich selbst die Erwartung hatte, nicht ausreichte. Ich hatte nämlich keine Möglichkeit zu erfahren, warum meine Patienten krank werden. Ich hatte gelernt, dass Wassermangel eine Tubenfunktionsstörung macht. Die Tube ist die eustachische Röhre, wodurch wir das Mittelohr belüften. Und immer wenn wir schlucken, ja, dann geht die Tube kurz auf und schließt sich wieder. Und bei manchen Menschen öffnet sich die Tube, besonders am Morgen nach dem Aufstehen. Sie schlucken einmal, die Tube öffnet sich, aber verschließt sich nicht mehr. Und dann hat man das Gefühl, das Ohr ist zugefahren. Ist etwas Häufiges, glaube jeder kennt das. Sonst, wenn man Berge hoch und runter fährt. Und jetzt kommt der Patient zu mir und ich hatte gelernt, dieses Symptom, man kann es ja nicht Krankheit nennen, ist aber unangenehm, entsteht, weil man zu wenig trinkt oder wenn man zu dünn ist. Und so kam der Patient und ich sagte, okay, Sie müssen mehr Wasser trinken. Dann verschwindet Ihnen dieses Gefühl. Die Tube funktioniert dann wieder richtig. Und der Patient kommt nach einer langen Zeit wieder und sagt, Herr Doktor, ich trinke jetzt 3 Liter Wasser am Tag und meine Ohren fallen immer wieder noch zu. Ja? So, dann stehst du da als Doktor und natürlich könnte ich sagen, ich glaube, Sie müssen 1/2 Liter mehr trinken. Ja? Wäre doch dann. Aber ist das befriedigend? Ist das befriedigend für mich als Arzt? einfach zu sagen, hier, naja. So, ich wusste nicht, wie entsteht die Tubenfunktionsstörung. Und dann hatte ich gemerkt, dass nicht nur dünne diese Störung haben, sondern auch ein bisschen festere Leute. Und dann sage ich, wie kann sie entstehen? Wo kann sie herkommen? Und so stand ich da und ich hatte keine Möglichkeit, nirgendwo nachzulesen. Wisst ihr, wenn wir in der Medizin etwas wissen wollen, dann gehen wir und suchen in der Bibliothek. Heute gibt es ja den Dr. Google. Kennen Sie den Dr. Google? Ja. Und der Dr. Google spuckt ja alles Mögliche aus, nicht? Man muss ja relativ schnell, man gibt ein Wort ein. Aber fragen Sie ihn doch mal, warum jemand seine klaffende Tube bekommt. Ob der Dr. Google weiß, warum das passiert. Oder warum auf dem Trommelfell bei so manchen Patienten wildes Fleisch auftritt. Ja, das heißt, warum wächst jetzt auf dem Trommelfell irgendetwas und dann dieses wilde Fleisch ist ja, wenn man das hier, das Trommelfell, nimmt, es sieht ja so aus wie ein Herz, so ähnlich, und dann wächst hier so ein Bereich, das nennt sich Granulation, so wächst das. Das hat natürlich zur Folge, dass sich da drüber eine Menge von Bakterien setzen und die machen dann ein Produkt, ja, wie wir sehen werden, und dieses Produkt, das stinkt. Ja, und das riecht dann ziemlich arg, wenn die Ohren so laufen. Es tut nicht weh, man merkt es nicht von der Sache, man merkt nur, dass man nicht mehr so gut hört, wenn sich dann das Sekret hier angesammelt hat vor dem Trommelfell und dann hat man eben dann die Frage, wo kommt's her? Wie kann auf einem, Sie müssen ja verstehen, das Trommelfell ist ein sehr feines, dünnes, durchsichtiges Häutchen, das hat drei Schichten, ja, und ist dann sich ein schönes Wunderwerk, wenn man das unter dem Mikroskop so sieht. Und jetzt wächst da plötzlich Fleisch drauf. Und wo kommt's her? Das nennt sich eine chronische Meningitis. Wo kommt's her? Was kann ich ursächlich tun, damit ich weiß, woher das herkommt? Und dann gehen Sie zum Dr. Google und dann gehen Sie, egal in welche Bibliothek, und suche nach einer Ursache für die chronische Meningitis. So heißt diese Trommelfellentzündung. Und Sie werden kein Buch finden, das Ihnen erklärt. Sie können alle Bibliotheken dieser Welt durchgehen. Sie werden finden Vorschläge, Risikofaktoren, aber Sie werden keinen finden, der sagt, das ist der Grund, weshalb das entsteht. Ich hatte an diesen Tagen einen Mann, der kam zu mir und er hatte sein linkes Ohr, hatte diesen Fleck hier und es war vor dem Trommelfell voll mit diesem Eiter und er hatte dieses wunde, wilde Fleisch wachsen. Nun, wie hätte ich erfahren können, woher dieses wilde Fleisch kommt? Wenn man keine Bücher hat, wenn man keine Studien hat, wo man sie irgendwo zurückziehen soll, dass man sagt, okay, da gibt es eine Lösung, aber es gibt es nicht. Ich habe einen anderen Fall, der ich sehr interessant finde, eine 33-jährige Frau, und sie hat seit 13 Jahren eine halbseitige Migräne. Migräne ist sehr häufig halbseitig, entweder links oder rechts. Und bei ihr kommt nur die linke Hirn- oder linke Kopfseite. Und ihre Migräne ist eine sehr ausgeprägte. Sie kann dann 2-3 Tage nichts mehr tun, muss im Dunkeln sein. Sie erbricht, die Tabletten bleiben nicht drin. Und dann muss der Notarzt manchmal kommen, damit sie irgendwo eine Linderung bekommt, dass er ihr dann eine Spritze gibt. So, sie macht das seit 13 Jahren. Sie hat sie manchmal einmal die Woche. Und sie war schon bei unterschiedlichen Ärzten. Und sie war bei einem Arzt kürzlich in einer Klinik, der hat sie 5 Wochen behandelt für 12.000 Euro. Und er hat ihr Spritzen in den Nacken hineingemacht. Das war die Therapie. Es gibt ja so Anästhesiespritzen und er hat dann versucht, da die Muskulatur und was auch immer zu machen, weil ein Kollege von ihr von der Arbeit hat ihr gesagt, geh dahin und ich bin dadurch von der Migräne frei geworden. So, sie geht hin, aber ihre Migräne wird nicht besser, sie wird eher schlimmer. So, was macht man mit ihr? Wie kann man ihr helfen? Welche Möglichkeit hat man, dass man, können Sie den Dr. Google fragen, woher die Migräne kommt? Was will er sagen? Können Sie die Studien gehen und in was auch immer es gibt für medizinische Studien? Wir haben nur Therapiemöglichkeiten und Hypothesen, wie das Ganze entstehen könnte. Es gibt nur ein erstes medizinisches Gerät, ist zugelassen worden für die Migräne. Ich las es neulich, ich glaube in Google, in den Nachrichten. Ich gucke selten mir mal Nachrichten, aber wenn, dann gucke ich mir auch die medizinischen Neuigkeiten an. Und da war, in den USA hat man ein Gerät zugelassen für die Migräne. Und dieses Gerät ist ein Stirnband und es hat 2 Elektroden. Und die machen Kontakt in der Nähe des Ausführungsganges hier, des Trigeminus. Das ist der Gesichtsnerv, der hat 3 Hauptausgänge. Und über diesen Trigeminus wird Strom zum Gehirn geschickt, über den Nerven. Damit, wir werden das noch lernen in den nächsten Tagen, wie das Gehirn funktioniert mit Strom. Und damit man die Migräne, wenn sie kommt, durch diese Stromimpulse mildert und nach Möglichkeit dazu führt, dass sie nicht entstehen. Aber die Frage bleibt offen. Woher kommt die Migräne? Ist es das Fehlen des Stromimpulses? Ist es eine Ursachenbekämpfung, wenn ich Spritzen in den Nacken schieße, irgendjemandem, damit ich ihm helfe, dass er wieder rauskommt daraus? So. Die Medizin hat einen großen Nachteil. Sie ist eine Wissenschaft, die zwar denkt, sie geht in die Ursache hinein, aber sie muss gegenüber der letzten Kette, woher es kommt, erkennen, es ist es nicht. Sie wissen es nicht. Ich habe heute so ein Bericht gehört, wie herausgefunden wurde, dass die Bakterien, der Helicobacter pylori, das Magengeschwür machen soll. Ja? Und wie der Mann das demonstriert hat. Er hat es schon als Student dieses Bakterium gefunden und dann hat er, damit er endlich gehört werden wurde, hat er dann Journalisten einen Becher mit Helicobacter-Bakterien getrunken und bekommt dann ein paar Tage später ein Magengeschwür und gibt sich dann die Kur mit den 7 Tagen Antibiotika-Tabletten und damit beweist er, dass Helicobacter pylori, den das Magengeschwür macht. Nun, klingt doch auf den ersten Blick ziemlich wissenschaftlich, oder? Es ist ja ein Experiment. Das Experiment funktioniert. Aber was wir in der Wissenschaft, in der Medizin ein großes Problem haben, ist, wir haben nicht den Überblick über die physiologischen Prozesse, wie sie im Körper stattfinden. Das heißt, wir wissen nicht, wie sie entstehen. Wir können sie beobachten, ja, weil es ist ja sichtbar zu beobachten, nicht? Neulich haben welche, ich las es in der Zeitung, dass Schokolade gesund ist. Und das fiel mir so ins Auge und ich sagte, was, wie? Und dann haben welche einen künstlichen Magen gemacht und haben dann Schokolade reingetan und haben versucht, in dieser Suppe von Chemikalien zu finden, dass unter Umständen Schokolade dort im Magen irgendwelche Teile herstellt, die dann Antioxidantien sein könnten. Und die sind natürlich dann sicherlich gesund. So, wir können Dinge nachbauen, weil sie sind ja da. Aber wer macht das Ganze? Wie funktioniert das Wesen Mensch wirklich? Welche Gesetzmäßigkeit liegt dahinter? Das haben wir und kennen es nicht in der Medizin. Deshalb haben wir in 90% der Fälle ungefähr nicht die Sicherheit, woher die Krankheit kommt. Verstehen Sie, das ist so wie ein Baumeister. Sie rufen ihn, weil sie haben einen Wasserschaden in ihrer Wand. Und der Wasserschaden ist dort, Sie sehen den feuchten Fleck. Und der Meister kommt und sagt, naja, ich habe ein paar gute Föhns. Die sind sehr stark, die können das Ding so gut trocknen halten die ganze Zeit. Und verkauft ihnen die Föhns, damit sie das Ding trocken machen. Würden sie es kaufen? Ja oder nein? Würden wir nie tun. Das ist der kluge, der normale Menschenverstand würde sagen, hallo, ich will doch nicht dieses Ding nur weg haben. Ich will wissen, woher das Wasser kommt. Und irgendwo muss doch ein Hahn sein, irgendwo muss etwas da sein, wo das Wasser kommt. Und ich muss dieses Wasser aus der Wand rausholen und dann brauche ich keinen Föhn. Oder ich benutze dann den Föhn, wenn es repariert ist, dann trocknet es und es ist vorbei. Und so ist es in unserem Beruf als Mediziner. Wir haben gute Föhns, die etwas versuchen wegzupusten, nicht wissen, was wir tun. Das ist leider so. Und wir sind ja gut dabei. Die Föhns sind alle geprüft. Sie sind wissenschaftlich erwiesen, dass sie funktionieren. Und sie trocknen das Ding aus. Aber trocknen sie es wirklich aus? Tun sie es wirklich? Weil eines der ersten Dinge, die ich in der Praxis beobachtet habe, war, wenn ich die Ursache nicht behebe, dann verlagere ich mit der Therapie nur den Ort des Geschehens. Ja? Und durch die Verlagerung habe ich ja nichts erledigt. Ich hole mir die Mandeln raus und dann bekomme ich Knieschmerzen. Ich operiere mir das Knie und ich bekomme Asthma. Ich operiere mir die Nase und ich bekomme Schwindel. Es ist so, wie wenn man versucht, einem Wasser Fluss einen Damm zu machen und dann staut es, aber es fließt ja hoch und dann fließt es irgendwo anders hinein. Und dann versucht man dort einen Stau zu machen und dann geht es dort weiter. So, wir müssen in der Medizin eine Ursache haben für das Geschehen in der Krankheit. Und der Helicobacter pylori kann es nicht tun. Rein physiologisch nicht. Rein gesetzlich ist es nicht möglich, dass es tun kann. Aber solange wir die Physiologie nicht kennen, ist es uns nicht möglich, es nachzuvollziehen. Wir sehen das Ding und sagen, oh ja, so muss es sein. Lass es uns doch mal schauen, wie funktioniert der Mensch wirklich. Was macht den Herzinfarkt? Was macht die Migräne? Wie kommen wir dazu, das zu verstehen? Welche Lösung haben wir? Welche Lösung haben wir? Ich habe nach einer einfachen Methode gehandelt. Ich habe sie damals nicht einmal absichtlich, sage ich mal, getan. Ich habe einfach angefangen, mit den Menschen zu reden. Und habe sie gefragt, wie es ihnen geht. Nach ihren Lebensumständen. Und ich habe mit der Zeit dann ein System entwickelt. Das ergibt sich dann aus der Arbeit. Ich habe hier den Patienten, nehme an, diese 33-jährige Frau. Sie ist ein gutes Beispiel, weil sie hat nur Migräne. Sie hat sonst im Körper nichts, ein bisschen Menstruationsschmerzen, aber das war alles. Ich konnte nichts mehr finden. Aber wissen Sie, wenn Sie Migräne einmal die Woche haben, 3 Tage, brauchen Sie mehr? Ich glaube, da ist man gut bedient, die letzten 13 Jahre. Ja, ich bekam das also hier, wo sie 20 war, bekam sie die Migräne. Davor war das Leben ziemlich gesund. Sie hatte keine Operationen, keine Mandeln rausgeholt, weil ich gehe darauf sehr deutlich ein. Ich mache hier auf einer Seite die Körpergeschichte. Und ich gucke hier mir alles an, sehr genau, damit ich einen guten Überblick habe. Weil ich kann anhand der Krankheiten, die ein Mensch hatte in seinem Körper, schon sehr viel heute über sein Leben sagen. Weil ich habe gelernt, dass wie der Körper funktioniert und welches das Hauptsächliche ist, was ihn steuert. Und habe am Anfang, bevor ich das wusste, habe ich natürlich so gehandelt, hier ist die Migräne. Und die hält an bis heute. So, was kann ich mit der Frau machen? Heutzutage, als sie zu mir kam, war es mir nicht mehr unbekannt, was die Migräne macht. Aber ich musste es ihr beweisen, ich musste es ja dem Patienten irgendwie klar machen. Und ich kann es nur klar machen, wenn ich neben die Körpergeschichte die Lebensgeschichte tue. Und dann finden Sie hier in der Lebensgeschichte, im Leben des Menschen, Ereignisse. Ereignisse, die rein subjektiv sind, sind nur auf Gedankenebene. Aber diese Ereignisse erklären die körperliche Krankheit. Natürlich nennt wir das in der Medizin Psychosomatik. Und auch das ist etwas, was ein bisschen mehr Einklang es gewinnt man denkt immer mehr, dass die Psyche eine Hauptrolle spielt bei der Entstehung der Krankheiten. Aber wie soll sie das tun? Wir können nachvollziehen, okay, ein Magengeschwür kann von Nerven kommen, aber wie kommt der Nerv an den Magen? Oder wie kommt der Geist, der Gedanke an den Magen? Wie entsteht das Ganze? Ich brauche doch dafür eine physiologische Erklärung. Es reicht mir nicht, dass ich hier weiß, aha, Ereignisse. Und am Anfang stand ich da wie ich hatte an manchen Tagen 3 Schwindelpatienten. Und ich nahm von jedem, damals nicht die ganze Geschichte, nur die akuten Ereignisse, nur die akuten Sachen. Und dann habe ich die akuten Sachen und dann sage ich, 3 Geschichten, 3 Schwindelpatienten, sie hatten alle dieselbe Geschichte. Und dann denke ich, wow, kann es sein, dass die Geschichte was zu tun hat mit dem Schwindel? Weil der Schwindel ist ein physiologisches Geschehen, ein körperliches Geschehen, ist keine Einbildung. Und jetzt habe ich diese Geschichte dazu und ich habe den Schwindel. Gibt es da einen kausalen Zusammenhang? Und so fing ich an, das zu beobachten. Und am Anfang war das faszinierend zu sehen. Sie müssen sich vorstellen, ich habe so eine Anamnese, sehr ausführlich der Körpergeschichte und der Lebensgeschichte. Ich habe aufgehört zu zählen, ungefähr 4.000 bis 5.000 Personen. Wenn Sie nur 100 Menschen Lebensgeschichten kennen, wissen Sie schon so viel, wie in Büchern nicht geschrieben sein kann. Aber versuchen Sie es zu sehen in der Summe der Sachen. Und Sie finden in den Geschichten immer dasselbe Muster. Und da stand ich natürlich da und war fasziniert von der Sache. Ich ging jeden Abend nach Hause, erzählte es den Kindern. Wir hatten damals die Pflegekinder, waren so erwachsen fast. Und sagte ihnen, ja, ich habe den Schwindel. Kam, der Mensch hat Schwindel, weil er mit seiner Schwiegermutter einen Streit hat. Natürlich lachten meine Jungs über mich und sagten, na, jeder hat doch Streit und wie willst du das beweisen? Ja, oder man hat irgendwas, ein Ohr und ein Tinnitus und dann ist die Freundin weggelaufen. Oder irgendwelche Zusammenhänge in der ganzen Sache und war fasziniert. Ich kam jeden Tag nach Hause und hatte neue Sachen erfahren in der Geschichte. Aber natürlich habe ich gesagt, die Geschichte allein reicht nicht aus. Ich kann mit der Geschichte die Dinge nicht beweisen, dass sie so sind. Ja, es ist rein subjektiv. Ich kann es zwar für mich sehen, aber ich muss den physiologischen Prozess verstehen. Weil wenn ich den nicht verstehe, wenn ich nicht weiß, wie die Sache hintereinander funktioniert, dann bin ich nur ein Beobachter und kann sagen, ja, so ist es, aber ich kann nicht wirklich es beweisen, warum es so ist. Und ich bin eine Person, die ein Zweifler ist. Ich glaube nicht einfach etwas. Ja, ich muss das hinterfragen. Ich habe lange Zeit nicht geglaubt an Gott, obwohl ich ein Christ war. Ich bin geboren in einer christlichen Familie, aber mit 16 hatte ich massive Zweifel, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und hatte keine Beweise dafür. Und so, ich glaube nicht schnell etwas. Ich brauche dafür eine Grundlage. Und ich habe nur eins gefunden, auf was ich mich stützen kann. Ich habe nur eine Sache gefunden, auf die ich mich stützen kann und sagen kann, das ist hundertprozentig. Wissen Sie, was ist hundertprozentig? Wo Sie sich immer drauf stützen können, ohne in der Subjektivität Ihrer Beobachtung fehlzugehen. Weil Beobachtung kann sehr subjektiv und sehr, sehr, ich werde Ihnen vielleicht auch mal ein Beispiel sagen davon, wie man in der Beobachtung, wenn man nicht alle Dinge nimmt und zusammentut, fehlgehen kann, obwohl man das, was man beobachtet, richtig ist, aber die Interpretation ist falsch. Man braucht einen sicheren Boden und ich kenne nur eine Sache, die sicher ist. Und das ist das Naturgesetz. Nur Naturgesetze sind hundertprozentig verlässlich. Warum sind sie verlässlich? Warum sind Naturgesetze verlässlich? Und sie sind nicht veränderbar. Sie sind nicht veränderbar. Deshalb sind meine Vorträge, ich habe am Anfang sie anders genannt, deshalb tue ich alle meine Vortragsreihen nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, unter den Titel Gesetz des Lebens. Weil ich kann niemandem etwas aus meiner Beobachtung beweisen. Ich kann nur Dinge beweisen, wenn ich ein Gesetz dafür habe. Und habe ich ein Gesetz dafür, dann können Sie, ohne es studiert zu haben, selber prüfen, oder nicht? Sie müssen nicht Medizin studiert haben, um einen Doktor zu prüfen, ob das, was er sagt, richtig ist. Weil Sie haben ja ein Mittel, wo Sie das Ganze prüfen können. Und das ist das Gesetz. Und die Gesetze der Natur, sind sie einfach oder kompliziert? Sie sind einfach. So, in dem Sinne, man braucht nicht so viel zu wissen, aber man muss wissen, wie man sie anwendet. Deshalb Gesetz des Lebens. Und Damit bekomme ich eine Sicherheit. Damit ist das, was ich Ihnen erkläre, nicht eine Beobachtung irgendeines Hals-Nasen-Ohrenarztes, sondern es ist eine Beobachtung einer Gesetzmäßigkeit. Und die Gesetzmäßigkeit mag sein, dass ich sie entdeckt habe, aber jeder andere kann sie nachvollziehen, weil sie nachvollziehbar ist im Leben eines jeden Menschen. So, der erste Punkt, das ist jetzt ein bisschen Theorie, aber Sie wissen, ohne Theorie keine Praxis. Der erste Punkt, den wir verstehen müssen, alles, was auf dieser Welt, alles, was funktioniert, ist von unveränderlichen Gesetzen gesteuert. Können Sie das nachvollziehen? Können wir alle einverstanden sein? So gibt es gibt keine einzige Ausnahme. Alles, vom kleinsten Atom bis zum komplexesten biologischen Wesen, das ist unser Gehirn, ist alles unter Gesetz gestellt. Es läuft auf biologischer Ebene nichts ohne Gesetz ab. Und diese Gesetze, nach denen es geht, sind unveränderlich. Also können wir sie begreifen und uns an ihnen hundertprozentig festhalten. Der zweite Punkt ist, der Mensch. Ist er auch etwas, was funktioniert? Können wir ihn in diese Sache hineintun? Ja? Der Mensch ist eine Funktion, okay? Das ist jetzt ein bisschen. Also, wenn der Mensch auch in diese Kategorie des Funktionierens der Maschine sozusagen hineinfällt, dann brauchen wir bei Punkt 3 eine Definition für Gesundheit und eine Definition für die Krankheit. Und damit wir das nicht nur theoretisch machen, sondern immer in einem Bild, ich versuche alles, weil wir denken ja in Bildern, ja, deshalb ist es immer gut, ein Bild für etwas zu haben, weil dann vergisst man es nicht. So, das Bild, wenn alles in ein Gesetz gestellt wird, dann ist das hier das Gesetz des Lebens für den Menschen. Ich mache keinen Rahmen, ich mache es wie eine Straße, damit es nicht zu eingeengt vorkommt für manche. Aber das Gesetz ist eine Vorgabe, die in keinster Weise verändert werden kann. So, innerhalb des Gesetzes, wenn wir uns befinden, sind wir gesund. Ja? Hier auf dieser Straße gibt es keine Krankheit, weil man ist innerhalb der Voraussetzungen, die für das Leben notwendig sind. Und diese Voraussetzungen sind alle vorgegeben. Ob das jetzt der Sauerstoff ist, das Wasser, die Nahrung, die Wärme, die 37 Grad Celsius, ob das der Schlaf ist, die Sonnenlicht, all das ist festgelegt für den Menschen und muss erfüllt werden, damit das Leben gut funktioniert. Wenn wir an den Rand des Gesetzes kommen, gibt es in unserem Körper Symptome, meistens. Nicht für alles. Sie werden sehen, wenn wir von Gedanken sprechen, da gibt es nicht unbedingt sofort Symptome. Es sei denn, man ist sehr aufmerksam und nimmt sich selber wahr. Aber am allerbesten können wir es hier erklären. Wenn wir hungrig sind oder durstig, ja, dann sind wir wo? Mitten im Gesetz oder am Rande? Ja, das heißt, wir sind irgendwo, dass wir sagen, okay, wir kommen hier an die Grenzen, es wäre gut, wir würden wieder in die Mitte kommen. Mit der Temperatur kann man das am besten erklären. Wenn ich hier das Gesetz ein bisschen übertrete, dann fange ich an zu frieren, wenn ich nach unten gehe. Und wenn ich hier gehe, dann fange ich an zu schwitzen. So, wir nehmen das wahr und sagen, okay, was tun wir? Wir machen was, ziehen uns aus oder ziehen uns an oder was auch immer und kommen wieder innerhalb des Rahmens, der der Körper und das Leben notwendig hat. Aber nehmen wir an, wir haben etwas und wir verstehen nicht, wir haben keine Möglichkeit, uns hier von der Hitze zu befreien oder von der Kälte, dann entfernen wir uns immer mehr vom Mittelpunkt des Gesetzes und dann entsteht die Krankheit. Und sicherlich gibt es dann eine Grenze, wenn wir uns vom Gesetz so weit entfernt haben, dass mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist, dann sterben wir. Auch in der Krankheit würde man verstehen, wo man das Gesetz bricht, hätte man ja eine Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Und meistens sind die Krankheiten ja funktioneller Natur, das heißt, sie sind nicht absolut, das heißt, sie sind Erholfähigkeit, sie sind nicht so, man hat sich das Bein ist ab, dann wächst natürlich nicht nach, aber der Muskel, es tut nur weh, es gibt Schmerzen, es gibt Funktionsstörungen. So, dann kann ich, wenn ich verstehe, wo das Problem ist, aus der Krankheit wieder ins Gesetz zurückkommen und dann kann ich wieder richtig funktionieren. Aus dem Tod gibt es natürlich kein Zurück mehr. So, nehmen wir diese Definition und schreiben sie in Worte, dann bedeutet Gesundheit ist gleich eine normale Funktion des Organismus, weil im Gesetz. Und die Krankheit ist eine Dysfunktion oder eine Fehlfunktion des Organismus, weil irgendwo Gesetz gebrochen. Das heißt, was müssen wir kennen, damit wir gesund sind? Das Gesetz. So. Das heißt, wir müssen verstehen, in welche Gesetzmäßigkeit der Mensch gesetzt ist. Und würden wir tatsächlich an den Unis das Gesetz studieren, dann käme die Uni in Freiburg und die Uni in Melbourne zum selben Ergebnis. Weil es gibt dasselbe Gesetz. Man käme vielleicht auf unterschiedlichem Wege, man würde die Sachen, jeder von irgendeiner Sache betrachten, aber man käme zu absolut derselben Basis, weil man würde das Gesetz studieren. Aber leider ist es nicht Inhalt des Medizinstudiums, ein Gesetz zu studieren. Es ist uns nicht einmal bewusst. Wir versuchen, Dinge zu betrachten, aber wir versuchen dahinter nicht eine absolute Gesetzmäßigkeit zu sehen. Wir sagen, das funktioniert so, aber wir wissen nicht, wieso. Natürlich nehmen wir dazu Tage die Chemie, die Anatomie, die Physik und kombinieren das so ein bisschen zusammen. Das ist ja alles Gesetz letztendlich. Aber man hat nicht so den Eindruck, ich gehe, um ein paar Gesetze ausfindig zu machen, damit ich weiß, was geht und was geht nicht. Und natürlich das, was wir an der Uni nicht gelernt haben, und ich kenne keine Uni, die das tut heutzutage, nämlich gibt es ein Gesetz für die Gedanken? Das heißt, sind die Gedanken gegenüber dem Körper vorgegeben? Das heißt, müssen sie in einem Rahmen sein, damit sie dem Körper nicht schaden oder nicht? Und da haben wir natürlich heute großes positives und negatives Denken, nicht so? Wir haben es ja drin, aber wir haben dafür keine Gesetzmäßigkeit. Die Psychosomatik erklärt etwas, aber sie erklärt nicht das Gesetz. Wieso passiert es so? Und das ist nicht genug, finde ich. Ein Studium muss auch Hintergrund erklären. Kann ich nur sagen, das ist so. Ja, es muss irgendwo nachvollziehbar sein. Und da ich für das nichts hatte, habe ich natürlich angefangen, mich zu fragen, was sind Gedanken? Und wie entstehen sie oder woher kommen sie? Weil ich gemerkt habe in den Fragen mit meinen Patienten, ich sah zwar Zusammenhänge, aber ich wusste nicht, wieso es passiert. Und da hat mir das Gesetz geholfen. Weil schauen Sie, wenn alles, was funktioniert, unter einem Gesetz steht, und das ist der Vorteil eines Zweiflers, er muss an die Wurzel kommen, um die Dinge zu begreifen. Schauen Sie, mich haben die Blätter eines Baumes nicht interessiert. Würden mich auch heute nicht viel interessieren. Aber die Wurzel, wie das Ding beginnt zu wachsen und wieso es so tut, das interessiert mich. Ja? Mich interessiert die Wurzel der Dinge. Mich interessieren die Basis. Und so habe ich nach einem Gesetz gefragt, was an der Basis alles Lebens steckt. Und so fand ich das Grundgesetz des Lebens, auf das ich dann alle anderen Gesetze stützen und auf das ich dann alles aufgebaut habe und versuche zu erklären, wieso es so ist. Weil ohne ein Gesetz kann ich nicht erklären, wie die Dinge funktionieren. So, der fünfte Punkt ist wiederum eine absolute Aussage. Alles, was funktioniert, braucht was? Alles, was funktioniert, braucht Energie, ja. So. Oder Kraftstoff. Einverstanden? Gibt es irgendetwas, was kein Kraftstoff braucht? Es gibt nur eine Person, die keinen Kraftstoff braucht, und das ist Gott. Alles andere braucht, um zu funktionieren, Kraftstoff und Energie. Und da das Voraussetzung ist für alles, was funktioniert, muss und gibt es ein Grundgesetz, das ist der sechste Punkt. Auch das ist schön, dass in der Natur die Gesetze hierarchisch konstruiert sind und ein Gesetz in das andere übergeht, aber an der Basis gibt es eins, das nicht veränderbar ist, das alle anderen Gesetze trägt. Und deshalb male ich das auch so wie ein Sockel, wo alle Gesetze da drauf stehen und daraus folgen. Und versucht sich jemand, eine Gesetzmäßigkeit zu erklären, ohne dass er berücksichtigt, dass es auf diesem Gesetz stehen muss, das Gesetz, dann müsst ihr wissen, ist es kein Gesetz. Weil dieses Gesetz hier an der Basis trägt alle anderen Gesetze. Und sie müssen alle hier wurzeln. Dadurch hat man einen großen Vorteil. Weiß man die Wurzel, dann weiß man, kann man abchecken, ob das, was reinkommt, stimmt oder nicht stimmt. Aber wenn man das nicht weiß, kann man es nicht prüfen. So, dieses Gesetz an der Basis sagt an der Oberfläche, oder die Folge dieses Gesetzes ist das, was die Leute alle sagen, für jede Wirkung gibt es was? Gibt es eine Ursache? Also das Ursache-Wirkungsprinzip. Aber auf was ist das gestützt? Warum gibt es für die Migräne keine Ursache? Oder warum gibt es für die Migräne nicht, dass es eine Ursache gibt? Das heißt, kann die Migräne ohne Ursache erfolgen? Kann das wilde Fleisch auf dem Trommelfell ohne Ursache erfolgen? Kann die Tube ohne Ursache sich nicht verschließen? Warum brauche ich für jede Wirkung eine Ursache? Das sagt das Grundgesetz aus. Ja, aber warum ist es so? Dass es so ist, sagt jeder. Jeder weiß, für eine Wirkung brauche ich eine Ursache. Aber ich brauche zu wissen, warum kann nicht etwas zufällig geschehen? Bitte? Ja, aber was ist das Gesetz? Die Formulierung dieses Gesetzes ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Deshalb stelle ich auch die Frage. Das heißt, ich muss verstehen, was ist an der Basis aller Gesetze, dass ich weiß, okay, ich brauche eine Ursache für die Krankheit. Wenn ich sie nicht habe, dann schwimme ich. Dann kann ich nur Symptome behandeln, dann kann ich Föhns dahin tun, dann kann ich pinseln die Wand mit Farbe, dass nichts durchkommt, aber ich kann nicht die Ursache wegnehmen. Und ich habe dieses Gesetz als, man kann es thermodynamisch, wie auch immer die Wissenschaft es nennt, ich versuche es ganz einfach zu nennen. Bitte? Nein, ich nenne es in meinen Worten und Sie werden sehen, ob Sie es mitverfolgen, mit nachvollziehen können. Alles oder alle Energie, welche ein System nutzt, um zu funktionieren, kommt von außerhalb. Das heißt, jedes System, kann eine Fabrik ohne Energie funktionieren? Ja oder nein? Nein. So, eine Fabrik, kann sie etwas herstellen ohne Mittel? Auch nicht. Ja, das bedeutet, wenn ich ein wildes Fleisch auf dem Trommelfell, wenn ich eine Migräne habe, wenn ich irgendeine Störung im Körper habe, dann muss ich wissen, diese Störung kommt von wo? Von außerhalb. Jemand tut es ihm an. Weil es geht per Gesetz nicht anders. Per Gesetz ist es so. Ich habe deshalb immer eine Ursache für eine Wirkung, weil nichts von sich aus passieren kann. Also, und wenn jede Energie von außen kommt, dann kann nur jede Sache von außen dirigiert werden. Also muss die Migräne gemacht werden von irgendjemand. Es muss eine Kraft sein, die das Ding produziert. Ohne Krafteinwirkung kann keine Migräne entstehen. Kein wildes Fleisch wachsen. Und Keime können es nicht tun. Bitte? Nun, der Mangel auch. Aber der Mangel ist ja dann, nein, das ist eine fehlende Kraft, wenn sie funktionieren muss. Ja? Und dann ist, aber sehr häufig ist es so, dass, das ist ein guter Gedanke, dass wir eine Fehlkraft anwenden. Ja? Es gibt natürlich die Mangeltheorie und ich habe das am Anfang auch immer gesagt, aber wenn der Mangel da ist, dann wird meistens das ersetzt mit was anderes, was nicht passt. Ja? Und das ist aber auch Energie. Ja? Nur es ist die falsche Energie. So. Deshalb, ja, wir können vom Mangel genauso ausgehen. Auch ein Mangel bringt eine Wirkung und führt dazu, dass die Fabrik nicht mehr funktioniert oder kein Mittel hat. So. Das ist das Grundgesetz, wonach ich versuche, bei allen Krankheiten vorzugehen. Ich versuche herauszufinden, was macht den Menschen krank? Und ich weiß, dass diese Krankheit muss irgendwo durch einen Energieeinfluss, es muss irgendwie passieren von außen. So, nehmen wir als Vertreter des menschlichen Organismus die Zelle. Die Zelle ist ein hochkomplexe Fabrik, deren Komplexität wir nicht wirklich erfassen können. Ja, sie ist klein und winzig, aber sie hat Teile und ja, Pumpen, was auch immer es ist. Es ist ein Wunderwerk, aber es ist, wir können es uns alle vorstellen, eine Fabrik. Weil alles, was im Leben aufgrund dieses Grundgesetzes steht, muss etwas sein, was etwas herstellt. Ja, eine Fabrik ist da, um eine Wirkung zu erzielen. Es gibt nichts, was wir auf dieser Welt haben, was nicht einen Zweck erfüllen muss. Muss also eine Wirkung haben. Und die Zelle muss etwas tun. Sie ist nicht gemacht, die Fabrik, damit sie nichts tut. Okay? So. Und das, was sie tut, ist die Wirkung. Man könnte sagen, das Produkt. Und ist das Produkt gut? Müssen wir uns darum kümmern? Kein kümmern. Ist das Produkt schlecht? Das heißt, habe ich Schmerzen? Oder Schwindel? Oder was auch immer? Dann muss ich mich natürlich fragen, warum produziert die Zelle diese Sache? Und muss sehen, was wirkt auf sie ein. Und per Gesetz wissen wir, die Zelle braucht zwei Dinge. Sie braucht einmal eine Grundenergie, mit der sie funktioniert. Und sie braucht ein Mittel, woraus sie das, was sie funktionieren muss, was sie produzieren muss, herstellt. Weil sie kann es aus sich selbst nicht herstellen. So, sie muss etwas herstellen. Sie braucht also eine Energie und ein Mittel, damit sie etwas tun kann. Sonst ist jede Fabrik stillgelegt und geht nicht mehr. So, wie gehe ich vor, damit ich sehe, woher die Krankheit kommt? Als erstes, sind unsere Zellen alt oder neu? Ja, sind sie ein neues Wesen oder ein altes? Das heißt, haben unsere Zellen eine Geschichte? Ja? Das heißt, haben wir sie ausgesucht, die Geschichte? Nein, so. Wir Menschen sind nur eine Vermehrung einer Spezies. Ja? Und wenn wir zurückblicken, dann sind wir alle nur eine Vermehrung der Zellen von Adam. So, Gott hat einen Menschen gemacht und aus dem hat er die Frau gemacht und die zwei vermehren sich nur. Es ist nichts Neues. Wir sind zwar eine neue Persönlichkeit, wir sind eine Einheit, aber wir haben eine Geschichte. Haben Sie sich ausgesucht, welche Nase Sie haben? Wie Sie aussehen, wie groß Sie wachsen, wie klein? Konnte sich jemand das von uns aussuchen? Nein. So, wir sind eine Vermehrung. Wir haben eine Geschichte. Und so können wir mit uns mitbringen eine kaputte Fabrik. Können wir? Wir können also auf die Welt kommen mit einer kaputten Fabrik. Und dann, nehmen wir an, wir nehmen das Mittel und die Energie. Aber die Fabrik hat ein kaputtes Programm. Was wird sie produzieren? Ja? Das heißt, ich erkläre das mit dem Auto manchmal, dass wir das so ein bisschen plastisch uns vorstellen können. Stellen Sie sich vor, Autos können Babys kriegen. Und ein Auto hat einen platten Reifen. Ja? Autos brauchen Reifen, damit sie fahren können. Und jetzt hat dieses Auto einen platten Reifen und es macht ein Baby. Und das Baby kommt auf die Welt mit einem platten Reifen. So, auch wenn Sie dieses Auto tanken mit dem besten Tank, wie wird es fahren? Ja, es kann nicht wirklich gut fahren, es kommt nicht viel vorwärts. Deshalb haben wir Krankheiten, die wir absolut angeboren haben. Das heißt, wir kommen auf die Welt mit einem platten Reifen und wir müssen in ein Auto, wir brauchen vier, wir haben nur drei. Dann wird unser ganzes Leben auf drei Rädern gehen. Das ist die Vererbung. Die wenigsten unserer Krankheiten sind absolute Vererbung. Das heißt, die wenigsten kommen auf die Welt mit einem platten Reifen, der nicht ersetzbar ist. Ja? Aber habe ich natürlich das, dann bin ich von vornherein. Ganz egal, was ich hier tue, ganz egal, wie meine Umwelt ist, das kann es natürlich ein bisschen verbessern, die Funktion ein bisschen verschlechtern, aber der Reifen wird nicht mehr nicht platt. Er wird nicht mehr repariert. Er ist für mein Leben lang so. Das sind absolute genetische Faktoren, die wir aus der Vergangenheit bekommen. Auch unser Geschmack, unsere Neigungen, all das vererben wir. Wir können es natürlich so manches umändern, das ist das Schöne an der ganzen Sache, aber wir haben zunächst auf der körperlichen Ebene keine Macht, das aus einem Plattenreifen wieder einen neuen zu machen. So gibt es Vererbungen. Jetzt ist die Frage, kann die Migräne vererbt sein? Im Sinne einer absoluten Vererbung. Das heißt, ist es möglich, dass ich auf die Welt komme und dann ist es vorprogrammiert, mit 20 kriege ich dann meine Migräne? Wir können das so beweisen, dass wir im Prinzip, die Fabrik muss etwas, grundsätzlich muss die Fabrik funktionieren. Und haben wir ein Programm, das fehlläuft, angeboren, dann kann das Ding natürlich nie richtig funktionieren. Aber haben wir punktuelle Geschehen, das heißt, das Gen, was etwas produziert, wird ein- und ausgeschaltet, dann heißt es, es ist nicht etwas Permanentes, nicht etwas Definitives. Und wir haben natürlich in den Zellen, die meisten unserer Gene werden nur nach Bedarf eingeschaltet und ausgeschaltet. Weil die Zelle und die Fabrik muss nicht immer funktionieren, sie muss nicht immer etwas produzieren. Sie ist zwar produktionsbereit, aber sie muss nicht immer etwas herstellen. Die Herstellung wird auf Kommando gemacht. Und dann wird das Gen angemacht und dann fängt die Zelle an und das Gen gibt das Kommando weiter an die Zelle und dann wird der Stoff gegründet. So unsere Schilddrüsenhormone oder was auch immer, Dopamin und so weiter, diese ganzen Sachen werden auf Kommando bestellt. Sie geschehen nicht so, dass man sagt, okay, die Fabrik produziert das die ganze Zeit. Es gibt Dinge, die müssen die ganze Zeit, die Fabrik muss selbst erhalten sein, aber die Produktion ist nicht immer da. Und die meisten Krankheiten sind nicht generelle Fehler, sondern Produktionsfehler. Das heißt, sie kann da sein und kann nicht da sein. Migräne kann heilen. Meine Migräne ist weggegangen seit 10 Jahren und etwas. Und ich habe sie mit 15 bekommen. Sie ging vor 10 Jahren weg. So, die Allergien sind heilbar. Sie verschwinden. Manche Leute wandern aus in ein anderes Land, sie haben dieselben Bäume, null Beschwerden, kommen wieder nach 10 Jahren zurück nach Deutschland, dieselben Bäume, massive Beschwerden. Ich hatte einen interessanten Fall in Rumänien, nicht so lange her, mit einer ausgeprägten Psoriasis. Das heißt, es ist eine Hautkrankheit, eine Schuppenflechte nennt sich das. Und natürlich gibt es manche, die haben das nur so an den Ellenbogen und am Knie und so weiter. Aber er hat es wirklich sehr ausgeprägt, fast am ganzen Körper. Ja, so das, wenn der hat, das Hemd sich auszieht und ein bisschen hoch, dann ist das knallrote Haut und schuppig und so weiter. Und der Mann ist jung, er ist so 30, 35, ja, oder vielleicht schon ein bisschen älter, 40. Auf jeden Fall, er bekommt die Migräne im Teenageralter, nicht die Migräne, die Psoriasis. Und sie entwickelt sich massiv. Man macht natürlich immer etwas dagegen, aber es hilft nicht viel. Er zieht ins Militär. Und im Militär verschwindet die Migräne komplett. Null Sachen. Kommt nach 1,5 Jahren nach Hause. Die Migräne ist wieder da. Wieder massiv. Und dann zieht er für 3 Jahre ins Ausland, weit weg, nach Israel, und arbeitet dort. 3 Jahre. Und während er im Ausland ist, verschwindet die Migräne, die Psoriasis. Nicht mehr da. Komm nach Hause. Und die Haut ist wieder schuppig. Jetzt heiratet der Mann und seine Frau will natürlich einen gesunden Mann haben. Und so bat sie ihn und machte, wissen Sie, man macht ja ein Weichbäder für diese Schuppen und die ganzen Salben. Und er sagt, da quäle ich mich. Sie sind jetzt 2 Jahre verheiratet. Da quäle ich mich, sagt sie, eben Bäder zu machen hin und her. Und dann machen wir einen Ausflug für eine Woche in die Berge. Und er kann in dieser Woche seine Mutter nicht anrufen. Und ein großes Plack von seiner Hand verschwindet in einer Woche. Wie soll das geschehen? So, was steuert das ganze System? Was macht es, dass es da ist? Ist doch für mich und finde für jeden Arzt hochfaszinierend zu betrachten, oder nicht? Wieso wird das Ding ein- und ausgeschaltet? Und man müsste natürlich auch immer gucken, deshalb ist es nicht so klug, wenn man nur ein Symptom nimmt. Man muss sich alle Symptome sehen, weil manchmal verändert ja die Krankheit nur ihren Ausdruck. Ja, so eins verschwindet, aber es kommt was anderes und meistens schlimmer dafür. So, deshalb muss man immer alle Dinge sehen. Man darf nicht nur sagen, aha, es ist verschwunden. Ich muss erst mal gucken, aha, ist wirklich die Ursache weg oder warum ist es verschwunden? Ja, sonst ist man wiederum verführt, weil man ist erst das Symptom los, aber man hat es nicht erledigt. Auf jeden Fall, Sie sehen, die Schuppenflechte ist flexibel. Das heißt, man kann sie ein- und ausschalten. Allergien sind flexibel. Ja, das sind ja alles sogenannte Autoimmunkrankheiten, wie man sie nennt. Sie sind also flexibel. Und das hat mich natürlich fasziniert. Aha, okay, wie soll das sein? Wer schaltet das Gen ein und aus? Wie entsteht das? Wer macht, dass die Fabrik funktioniert und dann produziert? Wie kommt das zustande? Und so habe ich dann, gehe ich davon aus, dass ich sage, okay, ich wollte zuerst mal wie ich zum Gedanken komme, die Schritte zeigen, die ich durchgehe. Ich gucke, ist etwas absolut genetisch? Ist es nicht absolut genetisch? Dann sage ich, gut, dann muss ich gucken, was zündet das Ganze an oder aus. Und da die Zelle abhängig ist von einem Umfeld, und das Umfeld darf einen gewissen Druck nicht übersteigen. Wir haben da festgelegt für die Zelle, wie viel Druck sie aushalten kann. Das Umfeld für jede Zelle muss auch, die Temperatur ist festgelegt. Und da muss ich schauen, gibt es hier irgendwelche Schäden, die aus dem Umfeld kommen? Wir sind nicht gemacht, dass wir im Wasser leben. Ja, so wenn jemand im Wasser ist die ganze Zeit und seine Haut gedeiht, dann kann man sagen, okay, wäre besser vielleicht, wenn du an der Luft lebst. Weil man kann mit unserer Haut nicht im Wasser existieren. Und wenn ich dann das durchgegangen bin, dann gehe ich natürlich hin und sage, okay, fehlt das Mittel zur Produktion oder fehlt die Energie zur Produktion? Was ist es? Und so kam ich dann letztendlich, dass ich keine Struktur hatte für den Gedanken. Aber ich musste feststellen, dass der Gedanke im Leben des Menschen welche Rolle spielt. Die größte Rolle. Das mache ich hier in dieser Tabelle. Wir nehmen hier in der Medizin, nennen wir die Energie nicht Grund und das Mittel nicht Energie und Mittel, sondern Grundbedürfnis. Und wir haben gesehen, Sauerstoff, Wasser, Nahrung, Wärme, Schlaf, Entschuldigung, Sonnenlicht. Das sind so die 6 Grundbedürfnisse, die wir so kennen. Und den Gedanke, den haben wir natürlich nicht drin. Eines der ersten Dinge, die ich, während ich anfing, mit den Menschen zu reden, beobachtete, war, dass ich feststellte, dass sich die Gedanken eines jeden Menschen, Dankeschön, immer um ein Thema drehen. Ja, das heißt, alle Geschichten, die Lebensgeschichten, die ich aufnahm, hatten immer ein zentrales Thema. Und Sie wissen, wenn Sie geübt sind zu denken, ich will den Boden des Ganzen wissen, nicht die Oberfläche. Ich will nicht, dass mich interessiert immer der Boden, das heißt die Wurzel von dem Ganzen. Dann fand ich heraus, dass alle Geschichten, alle Ereignisse, die mir die Patienten erzählten, sich um Liebe drehten. Nun, Liebe ist ein weiter Begriff, aber ich halte ihn als die Zusammenfassung aller geistigen Bedürfnisse des Menschen, und er beinhaltet Sicherheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Zufriedenheit, Glücklichsein, was auch immer. So, die ganzen Geschichten der Patienten konzentrierten sich auf das Thema Beziehungen und Materie, Beziehungen und Mittel. Und damals am Anfang sah ich Liebe und Sicherheit. Sagt, aha, und ich hatte damals diese Idee, es ist ein Mangel erscheinen, es ist ein Liebesmangel, wenn die Migräne kommt. Oder es ist ein Liebesmangel, wenn das wilde Fleisch wächst auf dem Trommelfell. Und so benannte ich die Krankheiten, den Schwindel, die ich nirgendwo anders einordnen konnte, nur in die Gedankenwelt. Verstehen Sie? Können wir sagen, bei der Frau mit dem Sauerstoff, bei der Frau mit der Migräne, der Sauerstoff macht's. Sie hat einen Mangel an Sauerstoff. Wir geben ihr mehr Sauerstoff und dann lösen wir das Problem. Ja oder nein? Wieso denn nicht? Erklären Sie den physiologischen Prozess. Okay. Wie kann er einseitig entstehen? Ist die Sauerstoffsättigung im Blut gleich überall oder ist sie in einer Stelle weniger? Nein. Wie? Ist richtig, wir können das drehen, wie wir wollen. Wie ist die Sauerstoffsättigung im Blut? Gleichmäßig verteilt. Ja, dann könnten wir natürlich sagen, aber man hat Doppler gemacht, es ist kein Blutgefäß enger wie das andere. Das heißt, wir haben auch durch enge Blutgefäße fließt derselbe Sauerstoffmenge durch, wie durch die weiten Blutgefäße. Das Ganze verteilt sich ja dann auf Zellebene, ja, auf die einzelnen Zellen in der Mikro und im Gehirn sowieso anders ein bisschen. Da geht es ja in das Liquor über. So. Können wir es mit Sauerstoff, mit Wasser, mit Nahrung erklären physiologisch, dass das eine ursachliche Geschichte ist? Kann ich sagen, die Migräne kommt, weil sie Fleisch isst oder zu wenig Wasser trinkt? Kann ich es erklären so? Oder kann ich es nicht erklären? Weil ich brauche ein Gesetz, um das Ganze zu erklären. Und ich kann es nicht erklären, wieso 13 Jahre am Stück sie immer nur die linke Hirnhälfte betroffen ist. Und ich kann es nicht erklären, wie soll das übers Blut überhaupt hinkommen und funktionieren. Aber nehme ich den Gedanken dazu, dann habe ich die perfekte Erklärung dafür. Aber ich habe immer noch nicht, wieso kann es passieren? Sie sehen, wenn ich jetzt die Wege der Versorgung nehme, Wir wissen, wenn wir einen Mangel oder ein Problem haben irgendwo im Körper, müssen wir wissen, wie entsteht es. Und Wege der Versorgung. So, wie kommt der Sauerstoff an Ihre Großzehe? Das Blut, ja, jeder weiß es, das Blut. Wie kommt er ins Blut? Durch die Lungen. So, das heißt, wir haben einen klaren Weg. Woher kriegt die Lunge den Sauerstoff? Aus der Luft, aber die Lungenzellen, woher werden sie versorgt mit Sauerstoff? Ja, aber auch aus dem Blut. Das heißt, die Lunge schiebt es rein, das Blut versorgt dann den Rest überall hin, inklusive die Lungenzellen. Ja? So, die Lunge ist nur die Eintrittspforte. Wie kommt Wasser und Nahrung rein? Magen-Darm. Wie kommen die Sachen an die Zellen? Übers Blut. Ja? Der Inhalt des Magens und des Darmes ist noch nicht die Menschen. So, dadurch wird das Ganze verteilt. Wie kommt die Wärme rein? Über die Haut, wird über die Blutzirkulation verteilt. Der Schlaf kommt übers Gehirn. Die Sonne über die Augen im Wesentlichen und steuert dort durch das Zentrum in unserem Gehirn den zirkadianen Rhythmus des Menschen, aber auch über die Haut etwas. So, wir haben überall, Sie sehen, einen Weg der Versorgung. Aber jetzt müssen wir auch wissen, wenn Liebe die Zelle braucht. Es war am 13. August 2006, als ich für mich endgültig sagte, die Zelle braucht Liebe. Die Fabrik braucht Liebe. Und da hat mich dann niemand mehr davon abgebracht, weil es waren meine ersten Ergebnisse nach 2 Jahren und etwas der Beobachtung, war mir klar, die Zelle braucht Liebe. Aber ich wusste nicht, wie kommt die Liebe an die Zelle? Was macht die Liebe an der Zelle? Sagen Sie mal, ist die Liebe Macht? Ja? Wie viele Atome haben wir in der Liebe? Bitte? Es gibt keine Atome in der Liebe. Die Liebe ist keine atomare Kraft, wissen Sie das? Sie bewegt Atome. Aber die Liebe ist kein Atom. Es gibt in der Liebe, es gibt keine chemische Form. Deshalb studieren wir es ja auch in der Medizin nicht. Es gibt kein Fach Liebe in der Medizin, weil es ist ja nichts Chemisches, nichts Physikalisches. Ja? Aber ist Liebe eine Macht? Ist es eine Kraft? Ja, wir können das daran sehen, dass sie große Dinge vollbringt. Aber wir brauchen auch da, wie wirkt denn diese Macht? Worüber wird sie auf die Zelle übertragen? Und was bewirkt sie in der Zelle? Ja, das heißt, so kam ich und musste herausfinden, das Organ, was es in der Medizin nicht gibt. Ich habe in meiner Praxis ein Organ festgestellt, von dem ich nichts gelernt habe. Weder in der Medizin noch in der Kirche. Es ist eines der vernachlässigsten Organe und es ist das wichtigste Organ im Menschen. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt doch heute Abend das Organ oder morgen Abend es erklären? Wollen Sie, ja? Ich meine, ich kann für 3 Stunden reden, aber vielleicht machen wir das Geist, den Organ noch, den Geist, damit wir ein bisschen was daraus mitnehmen und dann kommen wir morgen Abend und übermorgen ein bisschen legerer uns um die wirklichen Dinge kümmern. Das ist ja jetzt erst Aufbau, dass wir verstehen. So, das Organ, was wir in keinen Büchern finden, als beschrieben als Organ, ist der Geist des Menschen. Und ich habe den Geist auch nur entdeckt. Kann man den sehen im CT? Wie kann man den Geist entdecken? Man kann ihn nur entdecken an dem, was er tut. Ja, er tut etwas. Und er tut etwas, was nichts anderes tun kann. Dadurch kann ich ihn beweisen. Es ist ausgeschlossen, dass jemand anders den Menschen bewegt als der Geist des Menschen. Bewegung ist unerklärlich mit Essen, mit Trinken, mit Sauerstoff, null möglich. Das ist der wichtigste Beweis, dass wir einen Geist haben müssen, ist, wir können uns bewegen. Sonst wäre der Mensch und das Tier eine Ausnahme des Grundgesetzes, dass sich Materie bewegen kann von alleine. Wenn ich hier ein Autochen hier vorbeifahren würde und sagen, ja, das Autochen bewegt sich selbst, würden Sie mir es glauben? Warum denn nicht? Sie wüssten, jemand muss das Auto steuern und das Auto braucht eine Batterie, die es bewegt. Weil Bewegung kommt immer von außen. Nichts in der Materie kann sich selbst bewegen. Es muss immer bewegt werden. Alles, was sich bewegt, wird bewegt. So, der Mensch und das Tier wären dann eine absolute Ausnahme aus dem Gesetz. Sie hätten nämlich eine eingebaute Batterie in der Materie selbst, die sie bewegen würde. Und das ist per Gesetz ausgeschlossen. Deshalb, ich mache jetzt mal einen Kurzexkurs von hinten rauf. Leute kommen zu mir mit Stimmstörungen oder mit Magenbeschwerden. Und dann versuche ich das denen zu erklären, wie ihr Stimmband funktioniert. Wisst ihr, wie die Stimmbänder funktionieren? Ist ja ganz leicht nachzuvollziehen. Wenn das hier die Stimmbänder sind, so ungefähr, kann ich gut zeichnen, das wissen Sie. Und die Stimmbänder sind Muskeln. Jeder Muskel ist was? Jeder Muskel, muss man wissen, ist ein Sklave. Kann sich der Muskel allein bewegen? Nein, er muss bewegt werden. Wer bewegt ihn? Nein, der Nerv. So, jeder Stimmband hat einen Nerven. Jeder Muskel hat einen Nerven, ja? So, das ist der 10. Gehirnnerv, der Vagus, ja, das ist mein Lieblingsnerv. Er macht sehr, sehr viele Dinge. Es ist nichts so aktiv wie dieser Nerv, denke ich. Und wo entspringt dieser Nerv? Wo im Gehirn? Der Nerv entspringt in der Hirnrinde. Da kommen wir nachher hin, dass ich Ihnen die Hirnrinde erkläre. So, der Nerv entspringt links und rechts in der Hirnrinde. Da hat er seine Zelle. Wisst ihr, der Nerv hat eine Zelle und dann hat er einen langen Strang. Und dieser 10. Gehirnnerv hat seine Zelle in der Hirnrinde. Und von dort aus geht er ins Ohr, also er hat eine Menge zu tun, dieser Nerv. Oder über diesen Nerv geht eine ganz große Sache, weil er ist doch der längste, er kommt bis zum Magen runter, ja? Und macht dort die Sachen, aber seine Zelle liegt hier oben. Ja? Nur der Strang geht nach unten. So, und jetzt bin ich hier und jetzt sage ich, wer sagt dem Nerv, was er zu tun hat? Wer gibt ihm die Kraft? Wer zündet ihn an? Das ist ein Impuls, ein elektrischer Impuls, ist Elektrizität. Aber wer macht die Elektrizität? Das Gehirn, wenn es sich die Elektrizität selber machen würde, wäre es ja ein Perpetuum mobile. Das heißt, der Nerv würde sich seine Elektrizität selber herstellen. Das kann er nicht. Die Fabrik kann nicht das herstellen, womit sie funktioniert. Das ist völlig unmöglich. Der Strom kommt aus dem Gedanken. Nun, wir werden sehen, dass der Strom nicht aus der Chemie hier oben entsteht, sondern aus dem Gedanken. Und der Geist, durch Gedanken, bewegt er, so wie der Wind, den Baum, ein Elektron, das sich dann ändert und Strom produziert. Wir können das auch in Experimenten nachweisen, wenn Menschen Entscheidungen treffen. Das werden wir dann vielleicht morgen Abend tun. Aber ganz entscheidend ist, dass wir verstehen, hier oben an der Hirnrinde ist Schluss für unser Latein. Der Doktor kann bis hierher kommen. Von dem Geist hat er nie gelernt. Organgeist gibt es nicht. Und da weiß er nicht, wer steuert denn die Hirnzelle, dass sie den Muskel bewegt über den Strom, der hier ankommt. Und wer steuert das Ganze, dass es genau das Wort weitergibt, ja, was man sagen will? Den Ton und die ganze Sache. Wie soll diese Nervenzelle das leisten? Sie ist ja nur ein Strang. Sie ist nur eine Fabrik. Sie kann von sich aus wie viel tun? Wie viel kann ein Nerv von sich aus tun? Null, weil er ist Materie. Er muss bewegt werden. Jemand muss ihn bewegen. Und so habe ich den Geist des Menschen entdeckt. Und er fasziniert mich. Ich denke immer mehr nach. Der Geist, wir sind fasziniert über den Körper, ja? Wenn wir den sehen und so weiter. Aber ich sage euch, der Geist ist viel faszinierender, viel komplexer und er ist mit mehr Fähigkeiten und er ist ein Multitalent. Es ist phänomenal, was der Geist kann. Phänomenal. Je mehr ich mich damit beschäftige, zu sehen, und ich kann seine Funktionen nur ableiten anhand dessen, was für die Materie möglich ist und für die Materie nicht möglich ist. Sonst könnte ich seine Funktion nicht ableiten. Deshalb habe ich den Geist dadurch entdeckt. Wir haben die Hirnrinde. Und hier in der Hirnrinde, wir haben zwei Stück. Die sind anatomisch nicht aneinander gebunden. Deshalb haben wir einseitige Krankheiten, weil sie kommen aus einer Hirnrinde oder aus beiden. Sind nicht immer beide Hirnrinden beteiligt am Krankheitsprozess. Das ist faszinierend zu sehen an den einseitigen Krankheiten. Da habe ich sehr viel gelernt. Die einseitigen Krankheiten waren das Erste, was mir auffiel, was mir bewies, dass die Krankheit ein Programm ist und nicht zufällig passiert. Ich habe keine Erklärung dafür, aber ich habe eine Erklärung, dass wir aus zwei halben Zellen basieren, Vater und Mutter. Deshalb vermute ich, dass wir zwei Zentralen deshalb haben im Gehirn, weil wir dort von zwei Hälften zusammengebaut sind. Ja? So, jetzt, was ist in der Hirnrinde? Der ganze Mensch. Zu jeweils der Hälfte ist er in der Hirnrinde. So, alle, wir haben hier etwa 60 bis 65 Milliarden Zellen. 60 bis 65 Milliarden Zellen. Und diese Zellen, müsst ihr euch vorstellen, sind Nervenzellen, die haben alle einen Nervenstrang. Es sind 60 bis 65 Milliarden Stränge, die da aus der Hirnrinde runterfahren. Ja? Und da diese Stränge alle mit Strom funktionieren, müssen alle Stränge wie sein? Isoliert. Schauen Sie, dadurch, dass die Teile, dass es alles Kabel sind, kann man von hier oben über nur einen Kabel eine Botschaft schicken und alle anderen Kabel sind davon nicht berührt. Ja? So, deshalb kann nur der Geist einseitige Sachen machen. Das Denken. Weil alles andere physiologisch nicht möglich ist. Per Gesetz sind die Teile alle gleichzeitig. So. Und dann haben wir natürlich im Zentrum des Gehirns, da kommen diese Kabel alle an. das sogenannte limbische System. Und hier haben wir die Hormonproduktion und die Chemie. Hier entstehen die Gefühle und hier kommen auch die Krankheiten. Und dann kommen die Nerven und ziehen auf die andere Seite rüber. Und somit ist der Mensch dann verkabelt. Ja, die Kabel gehen. Strom, Hormon, Strom. Strom, Chemie, Strom. Das ist so, wie der Mensch funktioniert. Alles fängt mit Strom an. Neulich hatte ich einen interessanten Fall. Ein junger Mann kam zu mir und er berichtete mir über die Krankheit seiner Mutter. Die Mutter hat Epilepsie. Und wir wissen auch, die Epilepsie ist einseitig. Und es gibt epileptische Anfälle, wo man in so einen Status Epilepticus reinkommt und nicht mehr rauskommt. Und dann muss man erstmal in Anästhesie das Ganze legen und irgendwie den Menschen wieder rausholen daraus. Und weil sie so eine schlimme Epilepsie hatte und hat man in der Uni in Freiburg eine Methode gemacht. Man baut ihr nämlich die Amygdala und vom Corpus callosum was aus. Das sind zwei Teile im limbischen System. Und wenn man das ausbaut, dann kann man diese Weiterführung des Stroms, der von hier oben kommt, in den Körper stoppen. Und es gibt nicht mehr den Kreislauf, weil im Prinzip funktioniert der Mensch so, dass von hier kommt das Kommando und hier gibt es ein Feedback. So, es ist eine dauerhafte Kommunikation zwischen limbischem System und der Hirnrinde und natürlich da oben letztendlich mit dem Geist. Auf jeden Fall, Sie sehen, wir können hier nicht den Schaden machen. Weil wenn wir von hier kommt, wir können aber dort, wo die Kabel liegen oder dort, wo das Ding durch muss, da können wir etwas tun, damit es nicht mehr weitergeht. Aber lösen wir das Problem? Wir lösen es nicht, weil es kommt von weiter oben. Aber wir haben ja keine Lösung. Wir wollen ja irgendwie helfen als Ärzte und da wir nicht wissen, woher der ganze Impuls kommt, können wir das Ganze auch nicht anders Hand nehmen, außer wir bauen Teile aus, damit wir das Teil irgendwie weniger machen. Ich habe selber eine Patientin mal in die USA geflogen, war ich noch Medizinstudent. Ich hatte einen Kollegen dort, der ist Neurologe und der hat beim Parkinson eine Pallidotomie gemacht. Das ist ein Teil auch im limbischen System. Die Leute beim Parkinson schütteln. Ja, manche schütteln so, dass sie das Ding nicht mehr kontrollieren können. Ja, und sie bewegen sich. Und jetzt geht er mit zwei Löchern in den Schädel und geht dann auf beide Seiten, je nachdem, Parkinson ist häufig auch einseitig, aber auch beidseits, und macht dieses, verödet das über ein elektrisches Teil und macht das sehr präzise. Ich war dabei und tatsächlich konnte die Frau nachher, hat sie nicht mehr geschüttelt. Ja, es hat ihr Leben zwar nicht verlängert, aber sie konnte wieder irgendwie gehen und hatte nicht mehr diese vielen Muskelzuckungen, die ja da unwillkürlich entstanden, weil sie kamen als Folge, dass hier eine Dysbalance ist, was auch immer, physiologisch. Und wir haben dort versucht, etwas zu veröden, dass das Erdbeben dort nicht mehr stattfinden kann. Ja? So wie wenn man etwas betäubt. Ja, das sind die Dinge, die wir allgemein tun können. So, Sie sehen, wir können dort rumdoktern. Die Krankheit letztendlich kommt aus diesem Bereich unseres Gehirns als Folge des Inputs, der von hier oben kommt. Ja? So, wir haben nicht viele Krankheiten, aber ein paar heutzutage, die auch den oberen Teil betreffen, die Multiple Sklerose, ja, die hier die weiße Substanz, die Isolation der Nerven auf ist. Und wir haben natürlich die Demenz, die heute mehr wird, die Depressionen, die Psychosen, sind alles Teile, die sich hier an dieser Ebene ausüben, auch im Gedanken. Das andere ist dann eher in Muskel oder Schmerzen oder andere Folgen. Ich denke, die Zeit ist zu viel. Es ist gut, wenn wir Schluss machen hier und ich den Geist morgen versuche zu beweisen, wie er hier oben Klavier spielt und die Dinge alle steuert und lenkt. Aber wenn wir das verstehen, wie der Gedanke auf den Körper wirkt und dass er Energie ist, dann können wir sicher sein, dass er von außen kommt. Dann sind wir sicher, dass er nicht vom Gehirn produziert wird, der Geist, sondern dass der Geist das Gehirn lenkt und nicht umgekehrt, wie es in der Wissenschaft angenommen wird. Die Wissenschaftler denken tatsächlich, dass aus den Hirnzellen die Gedanken kommen. Ja, sie werden dort hinterlegt, aber keine Zelle kann was denken. Es ist völlig, wer will mir beweisen heute, dass ein Stuhl oder irgendwas Atomares denken und fühlen kann? Das sind pure Leistungen nur des Geistes. Sicherlich im Zusammenhang mit dem Körper, aber wer leistet es? Das müssen wir morgen Abend schauen, dass wir ein bisschen die Physiologie verstehen, dass wir verstehen, was uns krank macht. Und dann können wir auch in die Erfahrung hineingehen und dann können wir auch sehen im Leben, dass es tatsächlich so passiert, dass es ein Gesetz ist, was ich denken darf und was ich nicht denken darf. Welche Gedanke den richtigen Strom produziert und welche Gedanke den falschen oder dem Körper die Kraft entzieht und so zur Migräne, zur Meningitis, zu was auch immer wir kriegen, was wir anders nicht erklären können, außer mit dem Gedanken. Das ist eine faszinierende Sache. Hilft uns auch vieles zu verstehen. So. Gibt es Fragen? Ja? Nun, das ist ja wieder eine Frage der Therapie. Die Frage, woher kommt die Zahnstörung, ist ja wichtiger. Ja, sicherlich, manchmal muss man einen Zahn ziehen, manchmal muss man ihn, ja, die Dinge gehen kaputt. Aber wer macht ihn kaputt? Ja, und da denke ich auch, der Zahn ist ganz klar unterordnet der Hirnrinde und damit dem Geist. So kann man auch die Zähne sehr gut zurückverfolgen auf den Input des Geistes. Man könnte was drehen, aber ob es noch reparabel ist, weiß ich nicht. Ja, ich bin kein Zahnarzt, aber sicherlich muss ich halt zuerst mal schauen, wir müssen halt die beiden Teile irgendwo miteinander trennen. Es ist manchmal notwendig, dass wir eine Symptombehandlung machen. Es ist notwendig, dass wir einen Zahn ziehen, es ist notwendig, dass wir eine Operation machen. Das löst aber noch nicht die Ursache. Und mein Wunsch ist halt, dass ich Ursache erkläre. Und dass wir dann, wenn wir auch eine Operation machen müssen oder wenn wir etwas behandeln müssen symptomatisch, dass wir dann gleichzeitig auch die Ursache wegnehmen. Ja, manchmal sind die Dinge kaputt, manchmal können wir nichts mehr tun, auch wenn wir umdenken, passiert nichts mehr und wir können es ruhig rausholen oder wir können etwas operieren. Aber es ist entscheidend, dass ich beide Dinge tue, dass ich nicht einseitig bleibe, dass ich nicht nur eine Behandlung mache, ohne dass ich eine Ursache gleichzeitig mitnehme. Weil ohne Ursache kann ich wirklich die Dinge nicht wegtun. Sicher mit dem Denken, das körpergerecht ist, so nenne ich es. Wir brauchen also ein Denken, das der Zelle den richtigen Strom gibt. Dann funktioniert das Ding, was das Denken anbelangt, gut. Genau, würde eine Fehlfunktion erzeugen. Deshalb müssen wir verstehen, okay, welche Rolle spielt das Denken? Und da das Denken die wichtigste Rolle spielt und wir uns bewegen müssen, ist das entscheidend. Aber wir wissen ja nicht, was ist positives Denken, was ist negatives, was schadet nicht. Und Sie werden sehen, das, was wir denken, nicht schadet, schadet. Ja, das ist ja das, was ich dann festgestellt habe im Denken, dass es genau die Gedanken sind, die wir meinen richtig sind, die nicht körpergerecht sind. Da wird es kompliziert. Oder da wird es nicht kompliziert, da wird es schwierig, weil wir sagen, nein, das kann doch nicht stimmen. Doch, das stimmt nicht, weil der Körper lehnt es ab. Dann habe ich am Körper ein gutes Maß. Weil dann kann ich sagen, okay, richtiges Denken, gemessen am Körper, so muss richtiges Denken sein. Und dann bleibe ich nicht beim Denken auf einer subjektiven Ebene, sondern auf einer objektiven. Wenn Denken sich im Körper spiegelt, dann kann ich am objektiven Maß Denken festlegen, wie es sein muss.
Also ganz verstehe ich das noch nicht. Also jetzt gerade das Beispiel von den Zähnen. Es ist ja eigentlich logisch, dass der Zucker oder andere Stoffe am Zahn wirken. Und ich kann mir nicht meinen Zähnen sagen, hey, es müsste wieder funktionieren, oder? Also gewisse Sachen schon, die Durchblutung oder vielleicht anders, aber wenn von außen der Zucker da drauf ist und ein Karies macht, dann hat es doch noch, hat die Krankheit für mich verschiedene Ursachen. Das heißt, es kommt nicht alles vom Denken, sondern es hat auch verschiedene Ursachen.
Ganz klar, ich habe nicht gesagt, dass alles vom Denken kommt. Wir haben ein Umfeld, ja, das wir berücksichtigen müssen. Ja, die Zähne brauchen ein Umfeld, ja, eine Temperatur und so weiter. Aber wir müssen bei jeder Krankheit etwas klarstellen. Wir müssen den physiologischen Weg kennen. Das heißt die Pathophysiologie. Das heißt, ich muss wissen, wie wirkt der Zucker und wie kann er wirken? Wie wird er eingebaut? Oder wie funktioniert das Ding? Ist Karies ein metabolischer Prozess, der von außen kommt? Oder ist es ein Prozess, der von sozusagen innerhalb des Körpers kommt? Wird er also von außerhalb des Körpers initiiert oder von innerhalb? Ich gebe das Beispiel mit dem Cholesterin. Wir haben ja, Cholesterin ist ja so das Übel, das man heute so kennt. Und jetzt haben wir Cholesterin in derselben Menge in allen Gefäßen, nicht wahr? Und manchmal denkt der Mensch, so wird es uns manchmal vermittelt, dass Cholesterin so wie Kalk in einer Leitung andockt und dort etwas tut. Aber Cholesterinplaques, die wir haben in unseren Gefäßen, kommen nicht aus dem Lumen der Gefäße, sondern kommen von hinten. Das heißt, sie sind ein metabolischer Prozess, sie sind ein Produktionsprozess, der aus der Basis des Gefäßes kommt, nicht aus seinem inneren Teil. Deshalb haben wir in einer Zelle, in einem Teil, in einer Ader voll Cholesterinplaques und in der anderen gar keins. Wie soll das Cholesterin das machen? Deshalb brauchen wir eine durchgehende, klare, sage ich, pathophysiologischen Werdegang der Sache. Deshalb muss ich wissen, welche Faktoren bestimmen das. Und wenn ich weiß, dass der Geist letztendlich die Funktion des Lebens erhält, ja, dann ist es ganz klar, dass ohne mein Denken bei mir nicht viel passiert. Ja, der Geist erhält das Leben. So, deshalb ist es entscheidend, dass wir alle Dinge immer betrachten. Und wenn wir aufkommen und sagen, das ist das Problem, dann muss es durchgängig beweisbar sein, dass das Problem ist. Ja, ich muss es dann erklären können. Sonst sage ich es subjektiv mit einer letztendlichen, ja, Erfahrung, aber wenn ich nicht es erklären kann, wie es kommt und einen physiologischen Weg habe, der mir die Sachen erklärt, dann bin ich ziemlich, ja, deshalb immer gucken, nicht, wir haben nämlich die große Not, dass wir angewiesen sind auf Informationen von anderen, auf die wir uns verlassen können, ohne dass wir sie nachprüfen können. Und aus dieser Not möchte ich raus. Ich möchte es versuchen, nachvollziehen zu können, was nachvollziehbar ist. Junger Mann, noch eine Frage? Nein. Der Geist denkt. Der Geist ist wie ein Organ. Denke sich wie die Leber, wie die Lunge. Wie der Geist ist ein Organ, nur ist es ein nicht materielles. Nein, der Geist wirkt aufs Gehirn. Aber der Gedanke kommt und wird von außerhalb hineingebracht, ja, und wird gespeichert hier in der Hirnrinde. Wir werden es morgen noch ein bisschen klarer machen. Aber Denken ist nur die Aktion, so wie der Magen verdaut. Aber Verdauung ist nicht Magen. Ja. Der Geist ist der Einzige, der denken kann. Ja, er ist eine Einheit, die, so wie die Zelle, etwas tut. Aber es ist eine geistige Einheit. Und er hat viele Dinge. Wir werden sehen, morgen Abend, wenn wir ein bisschen reingehen können, wir werden sehen, wie komplex der Geist, was er leisten muss. Das heißt, er kann nicht nur ein Gedanke sein. Er kann nicht nur eine Software sein. Er ist mehr wie das. Er bearbeitet die Software und er steuert sie. Der Geist ist also eine Einheit, wie der Körper eine Einheit ist, nur ist er amateriell. Nun, wir werden ja sehen morgen, dass die beiden ja nur funktionieren, solange sie zusammen aktiv sind. Aber sie sind nicht, der Geist kann nicht sehen ohne die Augen, ja? Aber wir werden das morgen dann alles betrachten. Aber wer sieht? Ja, das ist alles. Die Zeit ist halt kurz und solche Dinge in kurzer Zeit zu erklären, ist nicht immer das Leichteste. Aber ich denke, morgen Abend haben wir noch einen Abend und übermorgen. Und ich denke, es wird klar, wenn wir dann in die Tiefe gehen, wo wir sehen, wo Denken im Menschen stattfindet. Das heißt, in der Erfahrung, die ich machen konnte am Patienten, konnte ich herausfinden, wo unsere Entscheidungen getroffen werden, wo der Strom entsteht und was ist negativ, was ist positiv, was ist das, was uns letztendlich steuert, weil an der Basis ist es wirklich einfach. Und ich denke, es ist auch nachvollziehbar, ohne dass Sie mir glauben müssen. Ja, ich möchte Ihnen also etwas erklären, wo der Glaube nicht da sein muss. Das heißt, wo Sie es nachvollziehen können, dass es so ist, im eigenen Leben, per Experiment, weil es nicht anders geht. Ja, so, ich möchte Sie nicht, dass Sie an mich glauben oder das, was ich beobachtet habe, sondern Sie sollen nachvollziehen können, dass das, was ich beobachtet habe, stimmt, weil Sie es in Ihrem Leben genauso nachvollziehen können. Und weil es ein Gesetz ist, wir werden sehen, es ist etwas, was Sie nicht verändern können. Wie wir denken, wie wir funktionieren, wie Geist und Körper zusammen funktioniert, ist gesetzlich gesteuert. Die einzige Problematik ist die, der Geist ist flexibel und beweglich. Er kann Irrtümer tun, während der Körper nur reagiert. Ja? Er agiert und wartet, aber er ist wie eine Maschine. Er kann und kann nicht flexibel sein, er kann nicht überlegen, er kann nichts. Ja? Deshalb kann man den Menschen durch Belehrung helfen, weil der Geist ist belehrbar. Der Geist ist änderbar, er kann Dinge, ja, er kann überlegen, er kann entscheiden, während der Körper keine Entscheidung hat. Ja, nichts in der Materie hat eine Entscheidung. Nur ein Geist kann entscheiden. Und deshalb müssen wir diese Dinge schön zusammentun, sonst kommen wir in eine Not. Weil wenn heute die Wissenschaft sagt, unsere Nerven entscheiden, dann brechen sie ein Gesetz, nämlich das Gesetz der Energie. Weil es dann sagen sie, okay, es gibt Ausnahmen. Materie kann entscheiden. Materie kann wählen. Ja, das ist völlig unmöglich. Gott hat der Materie keine Fähigkeit gegeben, etwas zu wählen.
führt dann gleiches Denken nicht auch zu gleichen Resultaten bei verschiedenen Menschen?
Nun, wir müssen, und das werden wir morgen Abend sehen oder übermorgen, die Funktion des Denkens ist in jedem Menschen gleich. Nur der Inhalt ist unterschiedlich. Die Funktion des Menschen ist in, die Funktion des Denkens auf den Körper passiert in jedem Menschen identisch. Können Sie das unterscheiden? Ja, das heißt, jeder Computer funktioniert gleich. Ja? In jeder, obwohl er mag, egal welches Betriebssystem er hat, er funktioniert nach demselben Gesetz, nach demselben Prinzip. So funktionieren auch alle Menschen. Das Verhältnis zwischen Geist und Körper ist in allen Menschen identisch. Weil funktionieren tun wir nach demselben Gesetz, weil wir sind ja ein Mensch. Ja? Wir kommen aus einem Menschen. So, deshalb müssen alle Menschen lernen, was ist richtig denken, was ist falsch denken. Ja? Gegenüber ihrem Körper. Aber Sie werden auch sehen, auch der Fehler ist in jedem Menschen identisch, denn wir tun, dass wir krank werden. Ja, weil wir, das ein Funktionsfehler ist. Ich spreche nicht von Inhalt. Jeder darf denken, was er will, vom Inhalt her. Aber Funktion des Denkens, das, was die Kraft herstellt, ist ein Mechanismus, der vorgegeben ist, der von niemandem verändern kann, werden kann. Deshalb müssen wir das verstehen. Dass, laut wir haben so viel, ich frage mich immer, was wir in der Medizin gemacht haben all die Jahre, dass wir nie versucht haben, diese Sache herauszufinden. Weil ich bin ja erst, wann habe ich den Geist entdeckt? Ich habe den Geist vielleicht vor 7 Jahren entdeckt. Ja, gesagt es und beschäftige mich dann damit und versuche. Aber in so kurzer Zeit habe ich Dinge feststellen können, die mich, sehr faszinieren und mir helfen enorm, dann denke ich, hätten wir doch das begriffen von vornherein. Ja? Hätten wir es von vornherein begriffen, dann wäre es ja schön gewesen. Aber da wir in der Medizin davon ausgehen, und das ist die Folge der darwinistischen Evolutionslehre, dass der Mensch keinen Geist hat. Ja, das ist die das Hauptproblem, das ich sehe in der darwinistischen Lehre. Das heißt, die Materie schafft sich selbst, die Materie steuert sich selbst, die Materie kann eine Einheit schaffen, die entscheiden kann. Das ist alles gesetzlich nicht möglich. Es kann keine Zelle, wir können mit nichts beweisen, dass ein Atom irgendwo eine Intelligenz hat. Ja, es geht nicht. Deshalb müssen wir verstehen, der Geist ist da, aber hast du keinen Geist? In der Medizin gibt es kein Fach, es gibt keine Lehre. So, dann müssen wir uns halt im Kreis drehen und dann müssen wir uns ja nicht wundern, wenn 90% aller Krankheiten nicht bekannt sind. Hätten wir den Geist, dann könnten wir die 90% der Krankheiten, die wir haben, alle auf den Geist zurückführen und sagen, aha, dein Geist macht deinem Körper krank. So ändere deinen Geist und die Krankheit geht besser. Aber das ist dann auch schwierig. Ja?